Ich möchte starten, gar nicht mit meiner Predigt, sondern mit einem Eindruck, den ich eben hatte beim Lobpreis. Und er hat mich selber so gesegnet und ich möchte ihn euch einfach so weitergeben. Und zwar habe ich eine Hand gesehen und in dieser Hand lag erstmal nur ein einzelnes kleines Senfkorn. Und es sah so verloren aus in dieser großen Hand. Und oft fühlen wir uns genauso, oder? Wir sind so klein. Wir sind so unbedeutend, wir haben so viele Macken und wir gucken auch so gerne auf unsere Macken, viel mehr als auf alles andere. Und dann sah ich, wie ganz viele Senfkörner in der Hand lagen. Und das sah immer noch erschreckend wenig aus. Und wie oft fühlen wir uns auch als Gemeinde so, oder? Wenn wir gucken, was in der Gesellschaft um uns herum passiert, was gerade das Zeitgeschehen ist, dann fühlen wir uns auch manchmal als Gemeinde trotzdem so mickrig, so klein und auch so ungeschützt. Aber dann habe ich gesehen, wie ich meinen Blick nicht mehr auf die Senfkörner, sondern auf die Hand gerichtet habe. Bis dahin war ich die ganze Zeit fokussiert auf die Senfkörner und wie klein die sind. Und dann war mir klar, warum die so klein sein können. Weil es auf die große Hand ankommt und auf nichts anderes. Wir sind in der großen Hand Gottes. Und dann ist egal, wie klein wir uns fühlen mögen, wir dürfen doch wissen, uns kann gar nichts passieren. Die Hand hält uns. Und die kann auch mal zugehen, wenn wir den Schutz brauchen. Die kann aufgehen und gezeigt werden. Und wir dürfen die ganze Zeit uns dessen bewusst sein, wir sind nicht allein. Und wie toll ist das? Ich habe euch heute einen herausfordernden Predigttitel mitgebracht. Hat Gott Lieblingskinder? Wisst ihr, diese Frage war bei uns in den letzten Wochen richtig brennend Thema unter den Jugendlichen. Es war nämlich so, dass bei uns ein Gastprediger war, der exakt diese Aussage gesagt hat: Gott hat Lieblingskinder. Das hat er so einfach ohne weitere Erklärung in den Raum geworfen während der Predigt. Und ihr könnt euch vorstellen, vielleicht geht es euch jetzt gerade selbst auch so, das löst was in einem aus und das sind keine angenehmen Gefühle. Und er hat auch noch weiter gesagt, manche sitzen auf Gottes Schoß, andere stehen nur daneben. Danach war echt was los in unserer Gemeinde. Also als der Gastprediger wieder weg war, gab es viele, viele Fragen. Weil wir Menschen nämlich ohnehin doch ständig mit Vergleich kämpfen, oder? Wie oft macht uns das Mühe, dass wir uns untereinander vergleichen? Und aus Vergleich wissen wir alle, kommen definitiv keine guten Gefühle hoch, sondern in der Regel entsteht dadurch Neid, Eifersucht, Missgunst, Streit, Konflikt, Unzufriedenheit. Ich glaube, die Latte könnte ich jetzt endlos weiterführen. Und wir kämpfen ständig darum, wer unter uns ist der Größte, wer ist der Beste, wer bekommt die meiste Anerkennung, wer gilt was, wer hat was vorzuweisen. Und leider macht das auch vor dem geistlichen Raum ja keinen Halt. Das sehen wir ja auch an den Jüngern. Selbst die haben sich gekloppt um die Frage, wer ist der Größte unter ihnen. Und jetzt die Frage, ob Gott Lieblingskinder hat, das führt uns genau in diese Schiene, dass wir vergleichen uns. Und es löst bei uns Angst aus und Unwohlsein und auch Selbstzweifel. Denn Lieblingskind heißt für uns, ein Vater oder eine Mutter haben mehrere Kinder und eins wird bevorzugt. Und wir kennen auch ein krasses biblisches Beispiel dafür, nämlich Jakob mit seinen 12 Söhnen und Josef, der einfach in allem bevorzugt wurde. Und das sichtbar, sodass die Brüder wirklich neidisch waren. Und das zu Recht, weil der Vater es wirklich provoziert hat. Ich möchte dich gleich zu Beginn meiner Predigt entlasten, weil sonst kannst du nicht mehr locker zuhören. Nein, ich glaube nicht, dass Gott Lieblingskinder hat. Definitiv nicht. Gott wird dich niemals mit deinem Nachbarn vergleichen. Gott gewährt nicht, einigen von uns auf seinem Schoß zu sitzen und den anderen sagt er, Edge Badge, du aber nicht. Da bin ich zu 100% überzeugt davon. In Römer 2, Vers 11 steht, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Und die Hoffnung für alle, die macht es so schön, die sagt, denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Ist das schon mal beruhigend? Trotzdem habe ich gemerkt, dass diese Frage nach Lieblingskindern mich nicht losgelassen hat. Wir haben uns dann tatsächlich die Zeit genommen, mit Jugendlichen uns zusammenzusetzen, denen das ein echtes Anliegen war. Und deswegen musste ich mich einfach als Gemeindeleitung persönlich damit auseinandersetzen. Denn die wollten was von uns hören. Jetzt sagt aber mal, was sagt denn die Bibel? Und diese Reise, die ich dann angetreten habe, die fand ich so spannend. Und ich bin tatsächlich jetzt dem Gastprediger dankbar für seine Aussage, weil ich mich selber nochmal intensiv damit befasst habe und so innerlich verschiedene Stationen mit Gott abgegangen bin. Und daraus ist auch ein Blogbeitrag entstanden. Ich will jetzt hier keinen Werbeblog machen, das finde ich in der Predigt blöd. Aber ich habe seit neuestem eine Blogseite auf unserer mühlands.de-Seite. Wer Interesse hat, kann immer mal wieder vorbeigucken. Und da lese ich euch mal einen Blog draus vor, der eben durch diese Frage in mir entstanden ist. Johannes, einer von 12 Jüngern, die mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs waren. Einer unter mehreren. Und doch einer mit einem besonderen Beinamen, der von den anderen Jüngern scheinbar auch nicht in Frage gestellt wurde. Der Jünger, den Jesus liebte. Warum dieser Zusatz? Es gibt keine Begebenheit, von der die Bibel uns berichtet, bei der Jesus Johannes konkret zuspricht, dass er ihn in besonderer Weise liebt. Und doch zeigen uns verschiedene Momentaufnahmen, wie vertraut die beiden miteinander gewesen sein müssen und wie wichtig sie sich gegenseitig waren. Beim Abendmahl war Johannes der Jünger, dessen Kopf auf Jesu Brust lag. Am Kreuz vertraute Jesus ihm niemand Geringeren als seine eigene Mutter an. Auf dem Weg zum leeren Grab überholte Johannes Petrus sogar im Laufen, um als Erster zu sehen, was Maria ihnen zuvor berichtet hatte. Und er glaubte, als er sah. Was hat diese besondere Beziehung zwischen Jesus und Johannes ausgemacht? Was war der Grund dafür? Wie tat sich Johannes zwischen den anderen Jüngern hervor? Was zeichnete ihn aus? Hätte ein Petrus mit seiner leidenschaftlichen Hingabe in allem nicht viel eher den Titel Jünger, den Jesus liebte, verdient? Hatte er nicht ihn sogar für eine besonders große Aufgabe erwählt? Diese ganzen Fragen beschäftigten mich eines Abends. Und bei der Suche nach Antworten richtete ich mich an Jesus selbst. Ich fragte ihn einfach, was seine Beziehung zu Johannes denn so besonders gemacht hat. Ich fragte nicht ohne Grund. Denn wenn ich eine tiefe Leidenschaft in meinem Herzen habe, dann die, selbst auch eine Jüngerin zu sein, die Jesus liebt. Während ich so da saß und dem Heiligen Geist Raum gab, in die Stille hineinzusprechen, entstand eine kurze Szene vor meinem inneren Auge. Eine Begegnung aus einer weit zurückliegenden Zeit. In den Raum drang von draußen ein sanftes Abendlicht herein und legte sich als ein Spiel von Schatten und Licht auf die spärlichen Möbel. Es war ungewöhnlich ruhig. Lediglich in der Ferne hörte man Fußtritte und ab und zu das Gemurmel von vorübergehenden Menschen. Jesus seufzte. Seit er seit einigen Tagen bei Simon und seiner Frau Wohnung genommen hatte und dieses Haus zum Anlaufpunkt seiner Jünger geworden war, gab es nicht viele solcher kostbaren Momente des Alleinseins und der Stille. Was für ein Geschenk doch Ruhe sein kann, dachte Jesus und lächelte still in sich hinein. Ja, die Tage waren turbulent, voll, geschäftig. Und auch wichtig, so viele Gedanken gingen Jesus durch den Kopf, während er den feinen Staub beobachtete, der in einem faszinierenden Lichtspiel durch den Raum zu tanzen schien. Doch das kostbare Alleinsein wurde schon Augenblicke später jäh unterbrochen, als die Tür beherzt aufgestoßen wurde und Johannes hereinkam. »Oh Jesus, du bist tatsächlich hier«, rief dieser erfreut und noch leicht außer Atem, während er sich den Staub von den Füßen klopfte. Darauf hatte ich so gehofft. Jesus sah seinen Jünger an, versuchte den Grund für sein Kommen anhand seiner Körpersprache zu erahnen. Dann fragte er Johannes direkt: Warum hast du mich gesucht? Was kann ich für dich tun? Ist es eine Sorge, die dich quält? Oder hast du eine Frage? Geht es den anderen gut? Oder gibt es Probleme? Johannes hörte sich die vielen Fragen Jesu an. Doch anstatt gleich darauf zu antworten, schaute er ihn stattdessen einfach nur eine ganze Weile lang schweigend an. Dann räusperte er sich. Also, ehrlich gesagt trifft nichts davon zu, Jesus. Ich hatte eigentlich gehofft, dich hier alleine anzutreffen, einfach um Zeit mit dir zu verbringen und in deiner Nähe zu sein. Ich merke nämlich jeden Tag mehr, dass mir deine Nähe einfach gut tut. Ich beobachte dich so gerne. Ich genieße es, dein Zuhörer zu sein oder mitzubekommen, was dich beschäftigt und wie ich dich unterstützen kann. Ich möchte so gerne so viel Zeit mit dir verbringen, wie es geht. Wir müssen nicht mal miteinander reden, wenn du das nicht möchtest. Johannes machte eine kurze Pause und schaute verlegen zur Seite. Ich hoffe, dass es okay ist für dich, wenn ich nicht mit einem gewichtigeren Grund zu dir gekommen bin. Wenn du lieber allein sein willst, dann gehe ich wieder. Bei diesen Worten wandte Johannes sich halbherzig, aber doch deutlich erkennbar der Tür zu, durch die er den Raum betreten hatte. Nun war es an Jesus, Johannes nicht sofort eine Antwort zu geben. Ruhig wartete er, bis sein Jünger wieder Augenkontakt zu ihm aufnahm. Während er nun eine gewisse Unruhe bei seinem Gegenüber wahrnahm, spiegelte sein eigenes Gesicht eine Vielzahl unterschiedlicher Gefühle wider, als er Johannes schweigend anschaute. Nach einer Weile antwortete Jesus mit deutlich bewegter Stimme: Johannes, du hättest mir keinen gewichtigeren und kostbareren Grund nennen können, warum du zu mir gekommen bist. Komm und setz dich gerne zu mir. Ich genieße es tatsächlich genau wie du, wenn du an meiner Seite bist. Bei diesen Worten klopfte Jesus aufmunternd auf den leeren Platz neben sich. Über Johannes Gesicht breitete sich nach und nach ein Lächeln aus, das auch seine Augen erfasste. Durch seinen Körper ging ein Ruck und mit schnellen Schritten war er bei Jesus und setzte sich neben ihn. Dieser hob seinen Arm, legte ihn um die Schulter seines Jüngers und zog ihn auf diese Weise noch näher zu sich heran. Beide schauten sich eine Weile schweigend in die Augen und lächelten sich zu, wissend, dass sie gerade das Gleiche empfanden, nämlich das kostbare Geschenk und die tiefe Erfüllung, die es mit sich bringt, wenn man einen Freund an seiner Seite weiß. Ob die Begebenheit, die vor meinem inneren Auge entstanden ist, sich wirklich so zugetragen hat, das weiß ich nicht. Aber ich ahne, dass Johannes Jesus etwas zu geben hatte, was für ihn unendlich kostbar war. Der Blogbeitrag geht noch weiter, aber an dieser Stelle setze ich mal wieder mit meiner Predigt ein. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Natürlich weiß ich nicht, ob das sich so zugetragen hat, aber ich erahne, dass ein Johannes etwas Besonderes hatte an sich in seiner Beziehung zu Jesus. Und dann fielen mir andere Personen ein, an denen ich das auch abspüre. Eine Maria, die wird so oft in unseren Predigten genannt, aber nicht umsonst, weil man ihr was Besonderes abspürt. Ich meine die Maria, die Schwester von Martha und Lazarus ist. Und da gibt es diese Begebenheit, wo Martha mit allem beschäftigt ist, um eine gute Gastgeberin zu sein. Und Maria, wo ist sie? Sie sitzt zu Jesu Füßen. Und dann kommt Jesu Antwort zu ihr, als Martha dann so aufgebracht ist innerlich. Und er sagt: Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden kann. Und dann fiel mir natürlich David ein, als berufener König über Israel. Und wir kennen alle die Stelle, wo über ihm ausgesagt wird, dass er ein Mann ist nach dem Herzen Gottes. 1. Samuel 13, Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. In der Hoffnung für alle steht ein Mann, der ihm Freude macht. Und die NGÜ sagt, ein Mann, an dem er Gefallen hat. Im Neuen Testament, ist ganz spannend, wird in der Apostelgeschichte nochmal genau das aufgegriffen, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem er ihn verworfen hatte, nämlich Saul, erweckte er ihn David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Für mich rückt die Beschäftigung allein mit diesen drei Personen, und man könnte wahrscheinlich noch einige mehr nennen, bestimmte Dinge nochmal in den Fokus, die ich wichtig finde, wenn wir über das Thema Lieblingskinder sprechen. Denn obwohl ich gesagt habe, dass Gott nach meinem Verständnis definitiv keine Lieblingskinder hat, glaube ich schon, dass die Aussage stimmt, dass manche auf seinem Schoß sitzen werden und andere daneben stehen. Jetzt kriegt mich gleich wieder Panik. Wie kann das sein? Wie kann ich auf der einen Seite sagen, Gott hat definitiv keine Lieblingskinder. Aber auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass manche auf seinem Schoß sitzen und manche nicht. Ich glaube, dass Gott keine Lieblingskinder hat, aber eine bestimmte Haltung unseres Herzens einfach total schätzt und ehrt. Und dann ist es nicht Gott, der sich seine Lieblingskinder aussucht und auf seinen Schoß setzt, sondern es ist die Herzenshaltung in uns, die uns auf den Schoß Gottes setzt. Jeder von uns ist berufen, Lieblingskind zu sein. Und jeder von uns ist berufen, auf dem Schoß des Papas zu sitzen. Und du und dein Herz entscheiden darüber, ob du auf diesem Schoß sitzt oder lediglich daneben stehst. Ich habe geguckt, was machte Maria, Johannes und David aus? Gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, die sie gezeigt haben? Und für mich ist das Erste ihre besondere Leidenschaft für die Nähe zu Gott oder zu Jesus. Maria saß zu Jesu Füßen. Näher ging es schon nicht mehr. Johannes war an seiner Brust beim Abendmahl. Und David drückt es so schön aus, seine Sehnsucht nach der unmittelbaren Nähe Gottes. Das finden wir in ganz vielen Psalmen. Ich habe mal einen rausgesucht. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Aber sie haben nicht alle drei nur eine besondere Leidenschaft für absolute Nähe zu Gott, sondern sie scheinen in besonderer Weise auch einen Blick für Gottes bzw. für Jesu Herz zu haben. Ihnen war wichtig, was Gott wichtig ist. Sie hatten diesen Drang, ihm zu begegnen, nicht nur aus einem eigenen Bedürfnis oder einer eigenen Not heraus. Sie sind nicht nur gekommen mit dem Drang, ich präsentiere Gott mein Herz, sondern gleichzeitig mit diesem tiefen Sehnen danach, Gott, zeig mir dein Herz, zeig mir deine Leidenschaften, zeig mir deine Bedürfnisse. Das heißt, ihr Fokus war in Momenten wirklich weg von sich, hin auf Gott oder Jesus gerichtet. Und für mich ist diese Leidenschaft für das Kennen des Herzens Gottes, so eine tiefe Inschrift in ihrem Herzen, dass das aus jedem ihrer Poren strömt. In mir kommt bei allen dreien so diese Frage ins Ohr, nicht Gott, was hast du heute für mich, sondern Gott, was kann ich dir heute Gutes tun? Und ich finde es sehr spannend, dass das ganz konkrete Auswirkungen hatte, diese Herzenshaltung. Denn alle drei waren in dieser Weise deswegen befähigt, in besonderer Weise zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen entscheidenden Dinge zu tun. Und da gucken wir mal kurz rein. Wir hatten letzten Sonntag tatsächlich wieder einen Gastsprecher bei uns. Und der hat gepredigt über Epheser 5, Vers 16. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und er hat nochmal deutlich gemacht, welches griechische Wort hier für Zeit steht. Da gibt es nämlich unterschiedliche. Da gibt es einmal Chronos, das kennen wir von Chronologie, ne? Also die Chronologie der Zeit, der chronologische Ablauf. Und das ist das, wie wir meistens diesen Vers verstehen. Das heißt nämlich, kauf jede Gelegenheit, jeden Moment aus, nutze jede Sekunde deines Lebens und vergeude ja nichts, denn die Zeit ist nur noch kurz. Aber darum geht es gar nicht. Hier steht nämlich gar nicht der Begriff Chronos, sondern hier steht der Begriff Kairos. Und Kairos meint den richtigen Moment oder den richtigen Zeitpunkt für etwas zu erkennen und dann genau das Richtige dafür zu tun. Und darum geht es hier. Es geht hier nicht darum, dass wir hektisch versuchen, jede Sekunde unseres Lebens auszukosten, damit wir ja hinterher vor Gott sagen können, wir haben unser Bestes getan, sondern Gott möchte, dass der Heilige Geist in uns diese Kairos-Momente, diese Gelegenheiten für ganz spezielle Dinge in unserem Leben hervorbringt. Und ich erlebe bei all diesen drei Personen, die ich euch genannt habe, dass sie durch die Nähe, durch das Kennen von Gottes Herz in besonderer Weise befähigt waren, diese Momente herauszuspüren und Bedeutendes zu tun. Und wenn wir uns erinnern an Apostelgeschichte 13, Vers 22, wo nochmal David aufgegriffen wird und steht hier, der ist ein Mann nach meinem Herzen, da kommt dieser kleine süße Nebensatz, der meinen ganzen Willen tun wird. Und in diesem kleinen Nebensatz steckt so viel. Ich kann nämlich nur den Willen Gottes tun, wenn ich den Willen Gottes kenne. Wenn ich also immer nur mit meinen Herzensanliegen komme, und das mache ich hier nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Gott ehrt das, wenn du dein Herz vor ihm ausschüttest. Aber wenn das das Einzige ist, was ich in der Begegnung mit Gott tue, dann wird es mir schwerfallen, seinen Willen zu tun, denn ich kenne seinen Willen nicht. Da steckt auch drin, wenn ich den Willen tun werde, dann ist da ein aktives Losgehen drin. Das heißt, mich berührt was von Gottes Herz in meinem Herzen und es treibt mich an, loszugehen. Und die Grundlage dafür ist bei allen dreien ganz spürbar. Kein Pflichtgefühl, kein Botengang, sondern eindeutig ein Liebesbeweis, der daraus gründet, dass sie das Herz ihres Liebenden spüren. Und jetzt sind sie fähig, ein Gespür für bestimmte Zeitpunkte zu kriegen. Maria, was passiert kurze Zeit nach der Begebenheit, wo sie zu den Füßen Jesu saß? Sie kauft sich teures Nardenöl, also ein Parfüm, das wirklich viel gekostet hat. Ich habe nachgelesen, es handelt sich um einen halben Liter, den sie da gekauft hat. Also es muss ein Vermögen gekostet haben. Und in Johannes 12, Vers 3 lesen wir, da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ich bin zu 100% überzeugt, Maria wusste nicht, was sie da tut. Also sie wusste nicht die Bedeutung dessen, was sie da tat. Aber sie hatte in ihrem Herzen einen klaren Auftrag, einen klaren Drang, den ihr keiner jetzt laut gesagt hat. Aber ich bin sicher, aus der Nähe des Herzens zu Jesus wusste sie den Kairos-Moment, um das zu tun. Und dann kommt Jesus ein paar Verse später und deutet das, was sie tut. Und er sagt, Jesus erwiderte, lass sie, Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Tat, von der Maria 0,0 wusste, was sie da macht, hatte eine absolut unfassbare Bedeutung für Jesus, der ja wusste, dass er kurze Zeit später ans Kreuz gehen würde. Mich berührt das. Maria war gehorsam in einem Bedürfnis, das sie auf ihrem Herzen gehabt hatte, ohne selbst die Bedeutung verstanden zu haben, und hat zur richtigen Zeit etwas echt Entscheidendes tun können. Bei Johannes, auch ganz spannend, lesen wir in allen vier Evangelien von der Kreuzigung Jesu, dass die Jünger oder die Freunde von Jesus in der Ferne standen. Könnt ihr nachgucken, in drei Evangelien steht das. Und aus der Ferne beobachteten sie die Szene am Kreuz. Im Johannesevangelium gibt es aber einen entscheidenden Zusatz. Da lesen wir nämlich in Johannes 19, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Ist doch spannend, oder? Also Johannes kann nicht aus der Ferne zugeguckt haben, sonst hätte er Jesu Worte nicht hören können. Das heißt, während die anderen Freunde aus der Ferne die Kreuzigung beobachtet haben, stand Johannes mit der Mutter von Jesus direkt am Kreuz. Und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und er hat Jesus eine Riesenlast abgenommen, nämlich die Last, wer kümmert sich um meine Mutter? Kein anderer Jünger war da. Ich finde es spannend.
Johannes war ganz nah. David. Zu seinen Lebzeiten wuchs in ihm beständig der brennende Wunsch, Gott ganz nah zu sein. Und das hat zu bestimmten Taten in seinem Leben geführt. Zuerst nämlich dazu, dass David die Bundeslade zurückgeholt hat, die lange Zeit außerhalb von Jerusalem verblieben war. Und dann wurde Davids Herz noch leidenschaftlicher. Und Salomo berichtet uns hinterher davon, was das genau bedeutet. In 1. Könige 8 steht nämlich, nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Doch der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Jedoch wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorkommt, der wird meinem Namen das Haus bauen. David hat das nicht umsetzen können dürfen. Das durfte sein Sohn. Aber Gott hat das so geehrt. Ja, er hat gesagt, du hast gut daran getan, diesen Herzenswunsch gehabt zu haben. David hat zur rechten Zeit Gottes Herz mit dem Richtigen berühren können. Das war nämlich ein Wunsch auf Gottes Herz. Und David hat ihn zu seiner Leidenschaft gemacht. Für mich sind das so wunderschöne Beispiele dafür, was es heißt, einmal ganz nah am Herzen Gottes zu sein, wirklich sich selbst auf den Schoß Gottes zu setzen und zu sagen, Papa, jetzt lege ich mein Ohr an deine Brust, ich will nämlich deinen Herzschlag hören. Und das kann ich nur hören, wenn ich ganz nah an dir dran bin. Und der Grund dafür, dass die drei auf dem Schoß Gottes saßen und das erlebt haben, war nicht die Willkür Gottes. Du ja, du nein. Es war auch nicht ein Gott, der uns in unserer Leistung vergleicht, sondern unser Sehen, das Sehen von David, von Maria, von Johannes, das hat entschieden, dass sie genau am richtigen Ort waren. Und bei Maria sagt Jesus das auch. Wir lesen da immer so drüber weg, aber er sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Er hat sie nämlich gar nicht gezwungen, an seinen Füßen zu sitzen, sondern sie hat sich bewusst dafür entschieden. Sie hat das erwählt. Und in Jakobus 4, Vers 8, den Vers habe ich gestern schon gelesen, weil ich glaube, dass er so wichtig ist für uns. Da steht, sucht die Nähe Gottes. Dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Du willst zu denen gehören, die auf Gottes Schoß sitzen? Dann such seine Nähe. Und dann gib dich ihm, so wie es hier steht, von ganzem Herzen hin, mit all dem, was in dir ist. Irgendwie sagt unser Herz doch da sofort Ja zu, oder? Irgendwie wollen wir das wirklich gern. Aber dann kommt der Alltag und dann schwingt da doch gleichzeitig irgendwie so eine innere Sorge bei uns mit. Der Alltag ist doch echt so schwierig. Und da sind so viele Sachen auf meinem Herzen. Mann, ist jetzt nicht mal mehr Gott der Ort, wo ich das ausschütten darf, wo ich mit meinen Sorgen kommen kann, wo mir mal jemand begegnet in all den Problemen, die ich habe, wo jemand mich sieht. Ich werde so oft übersehen in dieser Gesellschaft, an meinem Arbeitsplatz, bei meinen Freunden. Ich fühle mich eigentlich ständig nicht gesehen. Das sind doch die Gedanken, die dann bei uns kommen. Und jetzt soll auch noch Gott nicht der Ort sein, wo wir gesehen werden, sondern wo wir ihn immer suchen müssen? Nein, darum geht es nicht. Es geht um einen Herzensaustausch. Wenn du einen Freund hast oder eine Freundin und die Beziehung gut ist, dann ist das niemals einseitig, niemals. Dann ist es keine gute Freundschaft und es wird für einen von euch echt anstrengend sein. Sondern wenn wir einer Person wirklich nah sind, dann ist da ein Herzensaustausch. Beide Herzen haben ihren Teil und ihren Raum. Und das sehen wir auch bei Maria. Die kurze Zeit, nachdem sie Jesus da gesalbt hat, kommt und um Lazarus weint und fleht, Gott, Jesus, tu was, der ist gestorben. Da geht es um Maria und um ihren Herzschlag. Genauso David, viele Psalmen sind sein Herz. wie schlecht es ihm geht, weil er verfolgt wurde von Saul, weil er in Gefahr war. Und auch Johannes, da lesen wir zumindest über den Kampf um die Stellung im Himmelreich und wo er dann da seinen Platz hat und ob er direkt da neben Jesus sitzen kann und all diese Dinge. Das heißt, natürlich haben auch diese drei ihr Herz ausgeschüttet. Und das dürfen auch wir. Aber ich erlebe immer wieder, dass wenn ich mich nur auf mein Herz fokussiere, in meiner Begegnung mit Gott, dass das schwierig ist. Das ist nämlich wie bei dem Bild, das ich am Anfang hatte, mit dem Senfkorn und der Hand. Wenn ich nämlich ständig nur auf mein Herz schaue, während ich in Gottes Gegenwart bin, sehe ich immer das Senfkorn. Und das sieht einfach klein und mickrig aus. Aber wenn ich meinen Blick und meinen Herzschlag dafür öffne, Gottes Herzschlag zu erleben, dann sehe ich die Hand. Und das ist das, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und ich habe euch ein paar konkrete Beispiele mitgebracht, die ich in letzter Zeit hatte. Ich bin ein total bildhafter Mensch und Gott gebraucht das ganz viel bei mir. Ich glaube, bei einem der letzten Vaterherztage habe ich mal meine Walnussgeschichte erzählt, oder? Also wer die jetzt schon kennt, ich erweitere die heute. Es ist so, dass ich es liebe, Knackefolie zu knacken. Also diese Plastikdinger. Das ist einfach, das ist entspannend für mich. Und ich liebe das Geräusch und das Gefühl. Jetzt kann ich ja nicht ständig mit dieser Knackefolie rumlaufen, wobei meine Tochter immer lacht. Ich nehme die auch mit ins Auto. Die eine Hand am Lenker, die andere knackt. Das mache ich vor allen Dingen dann, wenn ich doll unter Stress stehe. So, wenn ich spazieren gehe, finde ich das lächerlich. Ich kann ja nicht beim Spazieren rumknacken. Das würde ich auch machen, wenn es nicht so peinlich wäre. Genau. Und irgendwann war das mal so toll. Ich hatte eine Begebenheit, da hatte ich eine tiefe Frage und Gott, liebst du mich? Und ich weiß nicht mehr die Situation an sich, aber ich weiß, dass plötzlich mitten auf dem Weg eine Walnussschale lag, eine halbe. Und ich bin draufgetreten und dachte, oh, wie herrlich ist denn dieses Knackgeräusch und dieses Gefühl unterm Schuh. Und ich wusste, Gott hat mir die da hingelegt. In dem Moment war das klar, sein Reden. Ich habe dir diese Walnussschale geschenkt. So. Und danach begann eine riesen Walnuss-Ära in meinem Leben. Gott hat nämlich viele, viele Male durch Walnussschalen zu mir gesprochen. Chris hat das am Anfang bezweifelt, aber irgendwann war es einfach so deutlich, dass selbst Chris da sagen musste, okay, Tanja, Gott scheint offensichtlich eine Walnussgeschichte mit dir zu schreiben. Das Krasseste war, dass wir in Kroatien an so einer Promenade lang gelaufen sind, an einer Hafenpromenade. Und mir ging es an dem Tag richtig schlecht. Ich war wirklich am Hadern in einer Sache und wusste nicht, ob Gott mit mir da ist oder nicht. Und dann war ich mit Christian an dieser Promenade, wir gehen und dann waren da bestimmt, keine Ahnung, ich will auch nicht lügen, 50 halbe Walnussschalen. Einfach mitten an der Hafenpromenade und Chris so, also Gott muss es wirklich ernst mit dir meinen. Gut, ich könnte euch viele Walnussgeschichten erzählen. Faszinierenderweise macht das was mit einem. Und im Winter, ich habe wirklich ganz viele echt übernatürliche Walnusserlebnisse gehabt. Aber im Winter ist es jetzt nichts Untypisches, Walnussschalen zu finden. So war mir also relativ klar irgendwann, das ist jetzt nicht mehr das Reden Gottes, das ist jetzt einfach der Lauf der Natur, dass du gerade so viele Walnussschalen findest. So, das heißt, es war mir im Verstand klar. Trotzdem war ich jetzt schon so geeicht darauf, Walnussschalen zu finden, dass meine Spaziergänge an der Oker, wo ich immer lang gehe, so waren. Und ich habe auch wirklich auf jedem Spaziergang hunderte dieser Dinger gefunden, weil im Winter das nun mal einfach so ist. Und ich wusste ja, das ist jetzt kein geistliches Erlebnis mit Gott, das ist einfach nur Natur. Und irgendwann war ich zu Hause und dachte, ich habe nicht einmal nach oben geguckt. Ich bin die gesamte Zeit meines Spaziergangs mit dem Blick auf den Boden rumgelaufen. Und das hat mich richtig frustriert. Dann habe ich mir beim nächsten Mal vorgenommen, okay Tanja, du weißt, Walnüsse sind gerade nicht die Liebessprache Gottes. Du kannst den Blick nach vorne richten. Ich habe das kaum noch hingekriegt. Ich war so fixiert auf dem Boden. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild dafür, wie schnell wir da reingeraten, dass wir nur noch den Blick auf unsere Probleme halten und es so schwer ist, den Blick hochzuheben, obwohl wir merken, dass es uns nicht mal gut tut. Es bringt uns gar nichts. Es bringt keine Perspektive, keine Hoffnung. Es fühlt sich nicht leichter an danach. Weil wir wissen, eigentlich braucht es den Blick, den wir heben und den Augenkontakt zu Gott. Und der Prediger, der bei uns war, der hatte so ein tolles Bild. Das hat mich wirklich richtig bewegt. Er hat nämlich einfach dieses simple Bild einer Apothekerwaage genannt. Das sind ja diese Wagen, die so zwei Schalen haben, wo man Gewicht reintut und dementsprechend geht die eine Schale hoch und die andere runter. Und er meinte, in der einen Schale sind unsere ganzen Herzensanliegen. Und in der anderen Schale ist das, was Gott uns geben möchte an Leichtigkeit, an Freiheit. Und so oft wiegt doch die Schale mit unserem Problem echt schwer, oder? Die hängt so ganz tief unten und die andere Schale ist irgendwo hier oben. Und er meinte, in diesem Bild, und das hat mich so gesegnet, es ist nicht einfach so, dass Gott immer deine Schwere wegnimmt. Also es ist einfach nicht immer so in unserem Leben, dass sofort alles das, was auf dieser schweren Seite liegt, weggenommen wird. Sondern das Geniale an Gott ist, wenn wir ihm begegnen, dann kriegt die andere plötzlich so viel Gewicht, dass die schwere Seite leicht wird. Ist das ein segensreiches Bild? Und wie oft erlebe ich exakt genau das? Nicht meine Probleme ändern sich, sondern Gott begegnet mir plötzlich mit seiner ganzen Kraft und Macht mitten in meinen Problemen. Und die Seite, die eigentlich nach wie vor das gleiche Gewicht hat, hängt plötzlich ganz weit oben und ist ganz leicht. Und die Schwere von Gottes Gegenwart erfüllt mein Herz. Und ich hatte erst vorletzte Woche, war das glaube ich, so ein absolutes Tief. Ich war so überfordert mit ganz vielen Dingen, mir ging es wirklich schlecht. Und der Jugendleiter hat das mitgekriegt und eigentlich hätten wir an dem Abend zusammen etwas bei der Jugend machen sollen. Und er sah meine Not und dann meinte er, Tanja, ich spreche dir jetzt das Mandat und das Recht zu, du gehst nach Hause, wir schaffen das auch ohne dich. Und dann machst du schon auf der Fahrt Lobpreis und genießt zu Hause einfach deine Zeit mit Gott. Und ich habe mich ins Auto gesetzt, natürlich keinen Lobpreis gemacht. Mein Kopf drehte sich, 1000 Sachen. Und so kam ich erschöpft zu Hause an, habe mich aufs Sofa gelegt und dachte, was fange ich jetzt mit diesem Abend an? War irgendwie geneigt, irgendwas am Handy rumzusuchen. Und dann dachte ich, nee, Tanja, jetzt bist du nach Hause gegangen. Aaron hat dir das Recht zugesprochen. Jetzt kannst du nicht einfach hier rumdaddeln. Und dann habe ich mehr aus Frust Lobpreis angemacht. Ich hatte nicht mal Spaß dran mitzusingen. Und dann lief ein Lobpreislied nach dem anderen. Ich habe die bewusst ausgesucht. Und dann kam die Fülle von Gottes Gegenwart auf die richtige Schale meiner Apothekerwaage. Und plötzlich war da die volle Freiheit. Und ich wusste, meine Termine der nächsten Wochen haben sich kein bisschen verändert. Meine Herausforderungen gar nicht. Aber plötzlich hatte ich wieder Luft zum Atmen. Und Gott war mir so nah und war so intensiv da. Ich glaube, wenn wir diesen Drang haben, uns auf Gottes Schoß zu setzen und sein Herz zu suchen, wird immer was für unser Herz abfallen. Und zwar weit über das, was wir jemals erwarten. Wir brauchen uns keine Sorgen, um unser Herz zu machen. Wir werden jetzt nochmal ein Lobpreislied spielen und ich würde euch ermutigen, in irgendeiner Form zu reagieren. Hab mal keine Hemmungen vor den anderen. Wenn du Gott ausdrücken willst, dass du auf seinem Schoß sitzt, dann knie dich zum Beispiel hin oder stell dich mit erhobenen Händen hin oder ans Kreuz kannst du hier nicht gehen. vielleicht hast du das Gefühl, du sollst dich sogar hinlegen. Vielleicht hast du das Gefühl, du sollst dich umarmen als Zeichen dafür, dass du Gott ganz eng umarmen willst. Was auch immer du empfindest, was in deinem Herzen ist, gib Gott eine Reaktion darauf, wenn es dein Wunsch ist, sein Lieblingskind zu sein. Und das entscheidet nicht er, sondern du. Und dann sprich das aus vor ihm und mach das deutlich, setz das heute fest durch ein Zeichen, das du setzt. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns ganz nah an dich ranziehen möchtest. Danke, dass es dein tiefes Sehnen ist, in enger Gemeinschaft mit uns zu sein. Und Vater, ich bete, dass wir jetzt in diesem Moment nicht nur von deiner Leidenschaft für uns wissen, dass das nicht nur unseren Verstand füllt, sondern ich segne jetzt jeden Einzelnen damit, dass wir deine Leidenschaft in unserem Herzen spüren. Und es ist Leidenschaft und Liebe, die uns zieht, die uns liebevoll zieht in deine Gegenwart. Und so spreche ich das jedem zu, dass du es bist, der uns jetzt zieht und dass da diese offenen Arme sind und dieser einladende Schoß von dir, auf den wir uns setzen dürfen. Komm, Heiliger Geist, komm, nimm uns an die Hand im Thronsaal Gottes und führe uns zum Schoß des Vaters.